Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ja. Folge 139, okay.
Ja.
Hört sich fast an wie Tatort.
Ja, ist so. Tatort Garage 11, da sind wir wieder.
Genau.
Samstag, heute ist der 7., ne? 7. Mai schon wieder.
Wenn du das sagst, heute ist der 7.
Genau. Ja. Wir haben einen Gast, der hat noch nicht viel Zeit, also wir fangen kalter Start direkt mit dem Gast. Unser Gast ist heute, ich hole mal aus, ich sage den Namen noch nicht, das ist so eine Lobeshymne jetzt, muss er jetzt durch. Ich liebe diese Homepage. Ich weiß nicht, seit Jahren gucke ich mir auf dieser Homepage Autos an und frage mich immer, wo hat der Mann diese Autos her? Es ist total faszinierend. Und die Zustände, er hat ja immer pro Auto, boah, was sind das, 100 Bilder, keine Ahnung. Absoluter Wahnsinn. Also das ist Youngtimer-Handel. Wo ich aufhöre, fängt er an. Willkommen, Alfons Rühl.
Ja, hallo, guten Tag.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also
freut mich.
Das ist wirklich, ich liebe die Seite wirklich, ist unglaublich. Auch diese, ihr müsst auf die Seite gehen, geht auf die Seite, Leute, guckt euch das an. Wer handelt schon mit einem Toyota Cressida in einem Neuzustand? Ne?
Ja.
So, wer hat denn sowas stehen? Also ich würde mir das auch hier hinstellen, wenn es mir angeboten würde, aber diese Auswahl an Autos, Wahnsinn, also das ist, ich liebe das. Wie kommt es dazu? Wie kommst du überhaupt zu der Art Handel?
Ja, wie kommst du zu dem Handel? Also ich denke, das ist wie bei jeder von uns. Durch die Vergangenheit, durch den Vater, einfach Autoliebhaber, einfach eine Krankheit, für die es meiner Meinung nach keine Medizin gibt, keine Heilung. Wie kommt man dazu? Ich kann es eigentlich fast nicht erklären, aber ich habe es immer in mich gehabt. Mein Vater hat immer gesagt, lass bitte deine Hände von den alten Autos. Ich habe nie auf ihn gehört. Leider ist mein Vater vor fast 6 Jahren verstorben. Und die letzten Jahre seines Lebens hat er dann auch genossen von den Autos, die ich immer wieder gekauft habe. In den 70er war mein Vater zwischendurch nicht mal Toyota-Händler. Also deswegen so ein Cressida oder Corolla, aber auch ein Mazda oder ein Honda. Ich liebe halt auch die Japaner. Mein Problem ist halt, dass ich so viele Autos liebe, wie ihr beide auch.
Ja.
Und da können wir auch Stunden drüber reden. Und dann soll ich hier übernachten. Aber ja, ich liebe einfach Autos. Und dann, ja, ich war früher selber Lackierer, achte dann viel Wert auf die Originalität oder auf eine gute Lackierung. Und das ist nicht einfach. Das ist schwierig, kann man das sogar nennen. Wenn die Ansprüche so hoch sind.
Und, ja, das kenne ich.
Ja, und die Bilder, 200-300 Bilder bei jedes Auto, weil ich früher so oft umsonst irgendwo hingefahren bin und dann wieder in 10 Sekunden gesehen habe, oh nein, ich hoffe, die haben noch so ein Auto und das steht drin. Aber dann war nicht noch ein Auto da, dann war es einfach wieder eine Täuschung. Mhm. Und deswegen so viele Bilder. Ich möchte das nicht, dass die Leute zu mir fahren und dann sagen, ja, schau hier, es ist ein Kratzer. Nein, dann haben die 5 Bilder gesehen von dem Kratzer. Mhm. Und dann sagen die, wo ist der Kratzer eigentlich? Und das finde ich viel besser, als sie sagen von, boah, nein, das gefällt uns nicht.
Ja,
was halt auffällig ist auf deiner Seite, ist auch die Tatsache, dass du so wirklich so ein breites Spagat hast von Fahrzeugen und auch von Preisbereichen. Ne? Weil wenn wir jetzt über die Japaner sprechen, die sind zwar absolut High Class in dem Segment, aber du hast natürlich auch Autos, bei denen ich dachte, wow, so ein paar alte Ferrari, die man ja auch nicht jeden Tag sieht und die dann aber auch immer mit Laufleistungen und Zuständen belegt sind, wo ich sage, so schon gar nicht. Ne?
Ja.
Und das ist schon sehr begeisternd. Und diese Leidenschaft sieht man eben in der Art des Angebotes. Weil das wahrscheinlich auch alles Autos sind, bei denen du sagen würdest, die würde ich auch fahren. Ne?
Ja, natürlich. Ich fahre auch meine Autos und ich fahre auch die Autos, die ich verkaufe. Und ich versuche eigentlich auch jedes Auto vor Auslieferung wenigstens 200-300 Kilometer zu fahren.
Ah, sehr gut.
Weil dann spürt man auch alles. Im Winter ist das natürlich sehr schwierig. Dann kann man die Autos nicht fahren. Und das hasse ich dann auch so ein bisschen, weil am liebsten habe ich die Autos, wenn die ausgeliefert werden, dass die auch getestet worden sind. Es sind alte Autos, ich sage auch zu jeder Kunden, es gibt immer wieder Raum zu Verbesserungen. Aber ja, die Qualität, wie sie präsentiert wird, so ist die auch. Und dafür stehe ich. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja. Ist denn in den Niederlanden die Szene, also ich kenne da das ein oder andere, was das Thema Japaner angeht. Ich weiß aber auch, dass die grundsätzliche Klassikerszene sich da ja in den letzten 20 Jahren immer mal wieder verändert hat, weil sich Gesetzesbestimmungen geändert haben, weil Fahrzeuge teurer geworden sind, die früher hubraumstarke Fahrzeuge. Anfang der 2000er sind ja relativ viele in die Niederlande gegangen, weil da, glaube ich, relativ viele Gasumbauten dann gemacht worden sind. Und irgendwann ist das, glaube ich, ausgelaufen. Und mittlerweile, wie ist da die Szene zu beschreiben? Also
ja, das war eigentlich so eine Fehlentscheidung von die holländischen Behörden. Die haben sich mal bedacht, dass alle Autos älter wie 25 Jahren, dass sie steuerfrei sind. Natürlich sind dann viele Autos Holland reingekommen, auch aus Deutschland gekommen. Und dann speziell, denk mal an 124er als 300 Diesel mit 400.000 Kilometer gelaufen und zugespachtelt und S-Klassen mit ganz viel gelaufen, wo dann, wie du schon erwähnt hast, eine Gasanlage eingebaut würde, weil die Leute sind dann fast umsonst Auto gefahren. Das waren nicht die richtigen Liebhaber. Die sind eigentlich nur diesen Autos gefahren, weil es günstig war. Ja, und auf einmal hatte ein 300 Diesel mit 400.000 Kilometer hatte wieder einen Wert, obwohl es keinen Wert hatte.
Ja,
die wurden zugespachtelt, die wurden lackiert, die haben dann 6, 7, 8, 9.000 Euro in Holland gebracht.
Oha.
Aber das war nie mein Kundenkreis.
Nee, klar.
Ja, und dann haben die Leute nach ein halbes Jahr, nach einem Jahr haben die mega viele Probleme mit diesen Autos bekommen und dann waren die oft auch teilweise zu mir und haben dann gesagt, ja, du hast einen mit 40.000 Kilometer gelaufen, wir möchten das Auto in Zahlung geben, aber das war nicht mein Kundenkreis. Ja. Und das war auch eine absolute Fehlentscheidung von den Behörden und jetzt haben die das in Holland ja hochgezogen, Oldtimer eigentlich nach 40 Jahren. Und aha, da gibt's so eine Lücke zwischen 25 und 40 Jahren. Aber die Lücke gibt es nur für Benzinfahrzeugen, also nicht für LPG, nicht für Diesel. Wir haben das Gesetz, ich schätze mal, vor 7, 8 Jahren verabschiedet. Ja, da ist das von 25 Jahren hochgezogen auf 40. Mhm. Also wenn man einen alten Diesel hat von 40 Jahren, ist er wieder steuerfrei oder mit Gas auch. Mhm. Und in dem Moment, wo wir in Holland gesagt haben, 31. Dezember, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, da haben die in Belgien gesagt, weil ich wohne privat in Belgien, haben die in Belgien genau das Gesetz angenommen, was wir verabschiedet haben. Und Belgien hat jetzt das Problem, was wir in Holland hatten. Also, dass da auch alten Diesels gefahren werden. Und das ist nicht der Kundenkreis und auch nicht der richtige Liebhaberkreis.
Nein,
das klar. Das sind die Leute, die wirklich so ein Auto fahren, weil es nichts kostet.
Ja.
Und eigentlich fahren die teuer Auto, weil die kaufen für zu viel Geld ein schlechtes Auto und wenn die das in ein paar Jahren verkaufen wollen oder in ein Jahr oder in zwei Jahren und die haben dann auch noch sehr oft viel Geld ausgeben müssen, um technische Schwäche reparieren zu lassen, die fahren eigentlich viel zu teuer Auto, weil in 2, 3 Jahren bekommen die für das Auto gar nichts. Ja, und aber das ist auch eine Szene, die Jens nicht anspricht und die ich auch nicht anspreche.
Klar, das Problem ist nur, dass natürlich diese, ich sag mal, Fehlentscheidungen oftmals dazu führen, dass danach eine härtere Entscheidung kommt, die dann wieder alle trifft. Ist ja dann auch schwierig, diese Autos dann, wenn ab 40 erst Oldtimer sind, zwischen 25 und 40 dann jetzt zu retten. Ne?
Ja, es gibt natürlich Leute, die einen super schönen, ich erwähne mal wieder, einen 300 Diesel haben, mit 40.000 Kilometer gelaufen.
Die leiden da genauso.
Und die jetzt für einen Diesel Steuer zahlen in Holland. Oder die können das Auto jetzt nicht mehr fahren, bis das Auto 40 Jahre alt ist. Ich finde das Gesetz eigentlich, wie ich das jetzt sehe, als Holländer, finde ich das Gesetz in Deutschland eigentlich das Beste. Mhm. Also mit einem H-Gutachten, dass da geprüft wird, ob das Auto auch H-fähig ist.
Genau.
Das finde ich eigentlich die richtige Entscheidung. Und ich bin auch der Meinung, dass wir in Europa ein Gesetz brauchen. Ein Gesetz, was jedes Land nimmt und damit das auch für alle Oldtimer-Liebhaber klar ist und das brauchen wir unbedingt. Ja.
Wohin gehen die meisten Autos, die du verkaufst?
Eigentlich viel nach Deutschland.
Ja.
Eigentlich viel nach Deutschland, aber auch Frankreich mittlerweile ein bisschen mehr, Belgien, Holland natürlich auch. Mhm. Eigentlich so ein bisschen durch ganz Europa und französische Autos auch öfters in die USA. Obwohl das jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, jetzt wird das mit den Preisen, Containerpreisen, wird das jetzt schwieriger werden, schätze ich mal.
Ich habe auch einen Citroën CX Turbo, den ich hatte, den habe ich auch in die USA verkauft.
Ja.
Nach Philadelphia ist der gegangen.
Ja, Peugeot 604, Renault Estafette habe ich schon in den USA verkauft. Also französische Autos gehen irgendwie
jetzt gut nach USA. Dieser ist irgendwie ein Designer, der den Citroën gekauft hat, und der schickte mir ein Bild, da war irgendwie ein Treffen irgendwo außerhalb von Washington.
Ja.
Und man kommt ja nicht drauf, überlegt ja nicht drüber. Eine ganze Wiese voll französische Autos. Ja, alle super. 2CV, alles, was du dir vorstellen kannst.
Unglaublich.
What? Mitten in den USA. Ne? Man denkt, die fahren alle mit dem Pickup. Nö.
Ja. Ja.
Gibt es eine Szene für, ne?
Ja, französische und italienische Autos gibt es da immer wieder eine Szene für in den USA, denke ich. Ja. Ja.
Mit welchem Auto, wenn du innerhalb von Europa reisen müsstest, womit fährst du gerne?
Och, das ist auch wieder so
ein schwieriges. Alte oder neues Auto?
Modern. Nee, altes.
Ich fahre eigentlich nur alten Autos, aber womit fahre ich gerne? Och, das sind so, ich fahre eigentlich fast jedes Auto gerne.
Was ist dein Lieblingsauto?
Das kann ich nicht sagen. Also das finde ich sowas von schwierig, weil ich jedes Auto, auch was ich privat besesse, das liebe ich. Dann fahre ich mal gerne mit das Auto. Und dann, gestern Abend waren wir noch essen mit meiner Frau und meiner ältesten Tochter. Und dann sind wir mit einer DS gefahren. Hm. Aber morgen kann ich auch gut mit einem Käfer fahren oder einen alten Ferrari. Oder was ich sehr gerne fahre, wo ich letztens auch mit hier in Hamburg war, das ist mein Pagode. Mhm. Mit dem Auto fahre ich wirklich sehr gerne. Auch Langstrecken finde ich halt ein super Auto. Das besitze ich seit fast 20 Jahren, im September 20 Jahren, das gleiche Auto. Und mit dem fahre ich sehr gerne.
Welche Farbkombination?
Der ist olivgrün, also dunkelgrün.
Oh, also dunkel-oliv.
Ganz dunkel-oliv. Ja, genau, ja. Dunkel-oliv mit einer helle Innenausstattung. Nicht beige, auch nicht weiß, aber die Innenausstattung ist so ein bisschen zwischen weiß und grau und beige.
Pergament.
Es gibt Pergament und es gibt Papyrus.
Nee, ich hatte auch mal einen 350 SL, der war auch Pergament innen drin.
Ja. Pergament ist ja ein bisschen Beige-Ton, nicht?
Das ist so ein
absolut kein Beige-Ton. Also, sehr leider ein Automatik. 250 SL Automatik. Jedes Jahr überlege ich, soll ich nicht doch einen Umbau machen auf ein Schaltgetriebe?
Ja, aber auf was? Auf den Viergang oder dann Philosophie oder auf den Fünfgang, weil man doch ein bisschen mehr Strecke fahren will?
Ja, dann würde es wenigstens ein Fünfgang werden.
Ja, ja.
Und es gab vor Jahren, habe ich die mal auf einer Messe getroffen, sogar in Bremen standen die neben mir. Die haben damals ein Sechsganggetriebe angeboten für all diesen Mercedesen. Das war ein BMW-Getriebe, glaube ich, was sie dann umgebaut haben mit Antriebswelle, mit alles komplett. Ich glaube, für 5.000, 6.000 Euro. Und jedes Jahr, wenn ich meine Pagode fahre, dann denke ich, ja, soll ich das machen? Aber ich denke, ich werde nicht dazu kommen. Ich denke, ich werde Automatik fahren. Ja. Ja. Auf der Autobahn macht es halt viel Drehzahl. Das ist schade.
Ja, genau. Also es gab ja damals tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, die Möglichkeit, den tatsächlich auf Fünfganggetriebe umzubauen und so ausgeliefert zu bekommen bei Mercedes. Also sie hatten ja eigentlich alle Viergang.
Ja.
Und es gab irgendwie eine Möglichkeit.
Ja, ja. Man könnte es sogar bestellen, ne? Fünfgang bei
Pagode. Ja, aber ich glaube, von dann ZF. Nur in einem Jahr oder so.
Okay.
Also das war auf jeden Fall eine ganz seltene Geschichte mit Fünfgang bei der Pagode. Ja. Aber die Farbkombination ist schön. Und diese Farbe ist ja nach wie vor, die geht irgendwie auf jedem Auto. Das ist ja so ein bisschen das deutsche...
Ist fast wie schwarz. Abends meint man, das Auto ist schwarz.
Genau. Ist so ein bisschen das deutsche British Racing Green.
Ja,
so,
genau. Ne? Genau.
Ja. Das deutsche British Racing
Green. Ja.
Habe ich da rausgehauen.
Auf einem holländischen Auto. Meine Güte.
Ist das ein amerikanischer 250er? Oder?
Ja, amerikanisches Auto habe ich, wie gesagt, vor 20 Jahren mal an einem Sonntagnachmittag gekauft. Da fuhr ich mit einem SLC, was ich hier gerade bei Jens auch abgeholt habe, in Silberdistel mit Velour dunkelgrün, ein 450. Und das war die erste Fahrt nach dem Geburt von meiner ältesten Tochter oder unserer ältesten Tochter. Und meine Frau war eine Woche oder 10 Tage im Krankenhaus Und ich war dann abends, wo ich alleine zu Hause war, im Internet und hatte dann ein Inserat gefunden. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für die Geschichte, aber eine tolle Geschichte. Und ich hatte das Inserat ausgedruckt. Und dann haben wir den Maxi Kosi genommen, Maxi Kosi hinten in den SLC. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt die erste Rundfahrt mit unserer Neugeborene. Und dann hat meine Frau das Inserat mitgenommen. Und ich wohne in einem kleinen Ort, Rekem, Gemeinde Lanaken. Und wir fuhren los und meine Frau sagt, ach, ruf die Leute doch mal an für die Pagode, weil das war ein sehr schönes Bild, war gut fotografiert für ein schönes altes Haus. Und meine Frau hat gesagt, fahren wir da doch mal hin. Ich sage, okay, können wir mal machen. Also ich habe da angerufen und das Inserat stand auf mobile.de und da stand dazu geschrieben, Nähe Maastricht, Aachen Airport. Also das könnte Deutschland sein, das könnte Belgien sein, könnte Holland sein.
Ja, stimmt.
Und ich habe die Nummer angerufen und ich habe dann anfangs Deutsch gesprochen und dann habe ich gleich gespürt, das ist ein Holländer. Dann habe ich Hochholländisch gesprochen, wenn man das Hochholländisch nennen kann. Und dann habe ich gespürt, der ist von meiner Gegend, weil der spricht Dialekt. Dann habe ich Dialekt gesprochen und ich bin weitergefahren. Ich war schon von Rekem in Lanaken. Und dann habe ich gefragt, ich würde mich gerne das Auto mal anschauen. Wo steht das Auto denn? Ja, sagt er, das Auto steht in Lanaken. Ich sage, nein, das kann nicht sein. Ich sage, ich bin fast in Lanaken. Ja, sagt er, wo bist du dann jetzt? Ich sage, ja, ich fahre jetzt von Rekem nach Lanaken. Ja, sagt er, ich wohne auch in Rekem. Ich sage, das kann nicht sein. Ich sage, wohnen Sie im gleichen Ort wie ich? Ja. Ich sage, darf ich die Adresse, darf ich jetzt kommen? Ja, sicher. Bin ich drehen müssen. Und bin zu dem Auto gefahren und das Auto stand da schön draußen. Wir haben da einen Schluck Wein getrunken. Ich habe den Mann auch gekannt, der übrigens jetzt mein bester Freund ist. Ja, wir haben über den Preis geredet und da kamen wir nicht hundertprozentig raus. Wir kamen nicht zueinander über den Preis und er hat immer wieder gesagt, komm, fahr doch mal mit dem Auto. Ich sage, ich brauche nicht zu fahren, wenn wir uns über den Preis nicht einigen. Was soll ich dann fahren? Nein, du sollst unbedingt fahren. Okay, sind wir eine Strecke gefahren, durch den Wald, zurück. Ich habe die Motorhaube geöffnet und dann habe ich gehört, die Wasserpumpe macht Geräusche. Und habe ihm dann gesagt, ich sage, oh, Wasserpumpe macht Geräusche. Dein Auto, hat er gesagt, du kannst das Auto haben für den Preis, was du angeboten hast. Komm, es ist dein Auto. Und ja, ich habe das Auto nie gekauft zum Verkaufen. Ich hatte auch eine Stunde vorher nie gedacht, ich besesse heute eine Pagode. Und ich besesse die dann jetzt bis heute noch. Und die ist ganz original, bis auf zwei Türen sind mal lackiert worden. Es gibt ein schönes Scheckheft dazu und ja, ich freue mich mit dem Auto. Also ist auch absolut unverkäuflich.
Also wie wir raushören, hast du auf jeden Fall eine sehr verständnisvolle Frau, die, wenn sie sich darum bittet, da mal anzurufen. Während ihr mit eurem neugeborenen Kind hinten drin, hatte meine Frau irgendwie ganz andere Gedanken in der Zeit. Aber finde ich richtig gut. Ja, und das, ich meine, das ist ja auch toll, wenn man, oftmals sind ja die Geschichten, wenn man ein Auto kauft, führen ja oft dazu, dass man noch eine viel stärkere Bindung zu dem Auto hat.
Ja,
weil, genau. Ne, das ist so wie bei Jens, wenn er dann so ein Volvo irgendwo aus der Tiefgarage zieht, mit der älteren Frau gesprochen hat, die sich davon getrennt hat, die Historie von diesem Auto kennt. Umso mehr man sich damit beschäftigt, desto schwieriger wird das dann eben auch zu sagen, okay, komm, ist jetzt nur eine Handelsware.
Ne? Nee, das muss ich dann monetär wiederschlagen hinterher.
Also ja, das muss dann den Schmerz bezahlen
lassen. Ja, ne? Muss den Schmerz bezahlen lassen hinterher. Also jetzt, wir reden ja gerade über den Volvo, der hinter uns steht.
Ja.
Habe ich ja jetzt umgemeldet mit den DIN-Kennzeichen, da kostet schön Steuern jetzt. Aber ich könnte den jetzt nicht verkaufen, weil ich den von dieser alten Dame da abgeholt habe und ich bin aber noch nicht fertig, ne? Weil er muss noch eisgestrahlt werden von unten, konserviert werden und so weiter, aber das, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich den verkaufen soll, das geht gar nicht. Also das ist die Bindung zu dem Auto ist viel zu groß erstmal.
Ne? Ja, und das passiert mich auch immer wieder.
Und dann irgendwann kommt eine Phase, wo ich dann sage, okay, dann kommt auch einer und sagt, pass auf, ich gebe dir so viel Geld, dann sage ich, gut, dann nehme ich ihn mit, dann ist es in Ordnung. Ja. Aber erstmal, weißt du, bei dem Volvo wäre es, ich könnte es jetzt nicht, ist nicht blöd.
Ja, ist auch schön, die Farbe ist ja auch schön und die Felgen stehen ihm gut und das Kennzeichen natürlich. Ja,
da geht es um diese Geschichte einfach, weißt du, ich war da in der Tiefgarage mit der alten Dame und dann hat sie mir alles erzählt, dann habe ich diese Tankbücher alle bekommen, wo alles ganz klein reingeschrieben ist und so dieses, man man kriegt so einen Teil von dieser Familie mit, ne? Wie der Mann dann gestorben ist und sie hat es halt behalten und nie abgemeldet. Dann stand es halt da, man hat es halt gehabt, so und so. Aber da kann man das jetzt zu einfacher Handelsware runter zu degradieren, das könnte ich nicht. Nee, das ist es dann auch nicht mehr in dem Moment, ne?
Nee, das verstehe ich. Ich habe das auch viel zu oft. Und in dem Moment, wo ich meine Pagode gekauft habe, da habe ich noch gar nicht mit klassischen Autos gehandelt. Und ich war früher ganz viel in Deutschland unterwegs, um jungen Gebrauchtwagen zu kaufen. Auch viel Mercedes immer wieder gekauft. Und dann bin ich immer wieder auf ein schönes altes Auto gestoßen. Ich habe die aber nie verkauft. Ja. Aber auf einmal waren es zu viele und dann wollte ich die Heckflosse mal fahren und dann sollte ich wieder den Endtopf umtauschen, weil dann hat er wieder 2-3 Jahre gestanden. Und dann habe ich einmal gesagt von, ich möchte einige Autos behalten, aber die, was ich nicht fahre, die möchte ich verkaufen. Und das ist einfach auch wieder schön, was wir machen. Wir kaufen oft die sehr schönen Autos, wir können die dann eine Zeit genießen und dann wieder verkaufen. Und man hat jede Woche, jeden Monat wieder ein anderes Sahnenstück.
Ja.
Und das macht auch Spaß. Auch das Finden von den Autos macht Spaß. Das Kaufen, das Abholen, das Verkaufen oft viel weniger. Ja, weil es sind Leute, die spüren das auch. Mhm. Meine Kunden spüren auch, wenn ich sage, eigentlich ungern, aber gut, ich verkaufe es. Aber man verkauft es dann nur, weil man zu viel hat. Und man gönnt dann jemand anders auch ein schönes Auto. Und ich bin aber derjenige, der absolut meint, dass die Autos gefahren werden müssen.
Ja.
Und wir haben ja die Zeit gehabt vor 6-7 Jahren, da haben die Leute, sind die nur reingekommen und haben gefragt, was ist das Auto in 2 Monaten oder in 3 Monaten oder nächstes Jahr wert? Hat mich gar nicht gefallen. Mhm. Also das waren auch andere Kunden.
Genau,
das waren
absolut reine Spekulation.
Rein Spekulation, keine richtige Liebhaber. Und die richtigen Liebhaber möchten die Autos auch fahren.
Das macht auch absolut Sinn. Also gerade bei den Autos, muss ich sagen, die du auf deiner Seite hast, ist es wirklich so, man guckt das durch und sagt, boah, würde ich auch gerne mal. Ja. Und es hat mich unheimlich beeindruckt, als wir, du hattest ja neulich mit Jens telefoniert und da warst du ja gerade auf dem Weg, stimmt es, nach Italien? War das richtig?
Ja, das kann sein.
Ja. Und dann hattest du ja gesagt, Mensch, im Hintergrund, mit dem Auto fahre ich gleich nach Italien. Dann habe ich gedacht, das fährt jetzt von Niederlande nach Italien mit dem 308er war das.
308, ja, genau.
Mit dem 308er Ferrari, wo ich denke, das muss man sich auch erstmal trauen, weil das ist ja, also erstmal muss man wissen, dass das Auto technisch absolut in Ordnung ist. Ja. Dann ist es so, dass es natürlich nicht den Komfort hat, wie das, was jeder von uns im Zweifel kennt, wenn er jeden Tag irgendwie so wie ich ja auch ein neues Auto im Alltag
hat. Genau, Frank ist heute wieder mit dem neuen EQS hier, mit einem, ich weiß nicht.
Das kostet jetzt höher, denke ich.
Ja, mit einem 1500 Zentimeter breiten Bildschirm innen drin, keine Ahnung.
Genau.
Ja.
Aber das, ich finde das halt total beeindruckend, weil das beneide ich, weil natürlich diesen Schritt zu machen, dann mit so einem Auto zu fahren, nochmal, das sind ja auch einige Kompromisse. Also ich meine, das ist wahrscheinlich nicht ganz leise in dem Auto. Ich weiß nicht, wie so eine Heizung in dem Auto funktioniert,
Klimaanlage. Ja, ich brauchte ja keine Heizung, ich bin ja fast täglich offen gefahren.
Okay.
Ja, wir hatten sehr gutes Wetter, wir sind ja erst nach Paris gefahren, um Tour-Auto anzuschauen. Das war auch sensationell übrigens. Und dann quer durch Frankreich in Richtung Turin, noch ein bisschen durch die Alpen gefahren. Also hat richtig Spaß gemacht. Also und das in einer Woche, weil ich habe immer wenig Zeit und ich genieße dann die Autos. Und auch bei den 308 gibt es auch wieder eine super Geschichte. Aber auch da weiß ich nicht, ob wir die Zeit haben. Ja, aber den 308er ist aus 83, wurde in Holland neu ausgeliefert, hatte 2 Vorbesitzer. Und ich habe das Auto jetzt 1,5 Jahren. Und vor 1,5 Jahren rief ein Kollege von Jens und mir, ein Händlerkollege, rief mich an, macht mit Porsche in Holland und sagt, Alfons, ich soll so ein Auto zurücknehmen. Einen roten Ferrari, 93.000 Kilometer gelaufen, absolut nicht deiner Zustand. Aber was ist so ein Auto ungefähr wert, hat er mich gefragt. Er wollte nur mal Rat von mir wissen, weil ich schon einige 308er hatte. Und ich sage, ja, welche Innenausstattung hat er? Ja, Innenausstattung ist weiß-creme, also sehr hell. Ich sage, ja, was ist so ein Auto wert? Ich sage, mit der Laufleistung und der Zustand, was du mich beschreibst, kann ich dich eigentlich keinen Preis nennen, aber ich würde so und so viel mal sagen. Auch sagt er, das Wichtigste vergesse ich dich auch noch zu sagen, das Auto ist original weiß ausgeliefert. Und jetzt muss ich anfangen eigentlich, wir haben einen Freund des Hauses, Jeff, der ist nie verheiratet, Junggesell immer noch, 78 Jahre alt jetzt. Und der kommt seit, ich werde morgen 53 Jahre alt werden. Und Jeff, der kommt seit 57 Jahren Samstagmorgens bei meinen Eltern und jetzt bei mir in der Firma Brötchen essen. Also heute war ich nicht da, weil ich war unterwegs nach Hamburg. Aber jeden Samstag fahre ich dann Brötchen holen und ich fahre zum Metzger und der Chef kommt immer noch Brötchen essen. Stahlhandel hat er. Und er hat in 83 diesen Ferrari neu gekauft.
Ach.
Und wo der mich gesagt hat, den Händlerkollege gesagt hat, das Auto soll weiß sein, dann habe ich gemeint, das kann nur ein Auto sein. Das muss das Auto von Jeff sein, wo ich schon reinsaß, wo ich 14 Jahre alt war.
Nee, ne?
Ja, ja, weil mein Vater ist dann in dieser Zeit immer noch 107er gefahren. Und ja, Jeff hatte dann einen weißen Ferrari mit innen auch fast weiß, beige dann halt. Und
gab es ja auch in Europa keine weißen. Ich denke,
da gibt es ein Auto. Ja? Da gibt es nur ein Auto. Und ich habe ihm das Nummernschild gefragt, weil das Nummernschild bleibt in Holland ja immer auf dem Auto drauf. Und habe dann gleich gewusst, das ist das Auto von Jeff. Und habe den Kollegen gesagt, wenn du den Auto kaufst oder in Zahlung nimmst, dann sollst du mich unbedingt anrufen. Ja, sagt er, mag ich, aber ich bin sicher, du wirst das Auto nicht kaufen. Ich sage, ich möchte es unbedingt anschauen. Und dann bin ich 3-4 Wochen später bin ich hingefahren, da hat er das Auto bekommen und ich habe das Auto gleich gekauft. Und er hat mich gefragt, warum kaufst du jetzt dieses Auto? Verstehe ich nicht.
Klar.
Und dann habe ich ihm natürlich erst dann die Geschichte erzählt. Und gemeint, ja, das Auto darf ich ja nicht verkaufen. Und ich habe dann auch ganz viele Unterlagen von Jeff bekommen. Der
Toll.
Hat das Auto im Werk abgeholt selber. Der hat so ein italienisches Kurzkennzeichen dann gehabt, um das Auto zu überführen. Ich habe sogar die Briefe, die Kreumanns, der Ferrari-Vertreter in Holland damals.
Sehr bekannt.
Da hat die Papiere, was er zu Jeff geschickt hat, um das Auto abzuholen im Werk.
Das ist natürlich super, dass er das alles noch hatte. Ne?
Alle gehabt.
Ja, Wahnsinn. Ja,
und die habe ich dann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ja, jetzt kann ich das Auto nicht verkaufen. Und ja, wieder ein Auto dazu.
Er ist jetzt auch wieder weiß, ne?
Ja, ja, wir haben ihn komplett zerlegt, komplett blank geschliffen, weil auch wenn es jetzt einen Steinschlag gibt, nicht, dass man dann irgendwo rot sieht. Aber der Zweitbesitzer, der hat gleich entschieden, ein Ferrari soll rot sein und das Auto halt rot umlackiert. Aber den Originalaufkleber hinten im Motorraum gibt es noch. Das ist auch
Bianco,
wie heißt Fino.
Nein, Bianco nicht Bianco Spino? Dine. Bianco
Spino?
Ja, glaube ich ja.
Ja, ja.
Ja, glaube ich ja. Ja, ja. Und jetzt ist er wieder schön weiß und ja, jetzt fahre ich das Auto. Technisch aber viel gemacht. Zahnriemen und einige Leitungen.
Eine tolle Geschichte, oder?
Ja, Wahnsinn. Vor allem, wie toll ist das, wenn man dann die Unterlagen zu diesem Auto von dem Erstbesitzer noch bekommen kann. Damit ist ja dann auch die Historie von so einem Auto plötzlich wieder da, die vielleicht vorher nicht da war. Und man muss halt sagen, mir persönlich, ich weiß noch, wie ich in der Zeit, als man die 308er und 328er in Anführungsstrichen noch bezahlen konnte, sprich vor ungefähr 10, 12 Jahren, wo man die Autos kaufen konnte für zwischen 40 und 50, also manchmal sogar günstiger, aber von denen reden wir nicht.
Ja.
Und da habe ich halt immer gesagt, ich will keinen roten, sondern wenn, dann würde ich, am liebsten hätte ich natürlich gern weißen, aber wie selten sind weiße und wenn, dann kommen sie natürlich aus Amerika.
Ja.
Also ein europäisches, originales Auto in weiß und dann noch mit hellem Leder.
Ja.
Sorry.
Ein Auto gefällt mir auch sehr gut.
Das taucht mir auf, ne?
Und ja, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Auto, was Teil meiner Jugend ist. Und dann muss man sich bedenken, der Chef wohnte auch in Elsloo. Und da gab es eine große Kreuzung. Mhm. Und auf einer Ecke dieser Kreuzung hat er gelebt. Und da gab es einen Schupfen. Also aus Blech, keine Garage, also kein Tor.
Okay.
Und unter den Schupfen standen drei Autos, sein tägliches Auto, ein LKW, kleinen LKW, rückwärts geparkt, weil er ging vorwärts nicht runter, und den Ferrari. Also wo ich so jung war und man hat gesagt, ich komme aus Elsloo, dann hat jeder gesagt, oh, wo der Ferrari an der Kreuzung steht unter dem Schupfen.
Jeder kennt das Auto,
jeder
weil man kennt, da so oft
also
steht.
Hat erst einen silbernen gehabt, dann den weißen und dann zwei roten 328.
Stark.
Und den silbernen gibt es auch noch in Holland. Ich weiß aber nicht wo. Vielleicht werde ich den auch noch mal auffinden. Das war ein Vergaser. Silber mit innen rot fand ich auch gut. Und dann die zwei roten, die waren ja irgendwie langweilig.
Stark.
Ja,
gut, aber wenn du natürlich das Auto auch so technisch auf Stand gebracht hast, dann kann ich auch verstehen, dass du, gerade wenn er bei euch gemacht wurde, dich auch mit dem Auto dann auf die Straße traust und Kilometer damit fährst, ne? Weil dann weiß man, zumindest mal hat man alles getan. Was trotzdem kann immer was passieren, ne?
Natürlich, aber gut, das kann auch mit, ja, mit einem modernes Auto passieren. Und von einer Sache bin ich überzeugt, ich bleibe nicht liegen, weil die Batterien nicht mehr voll sind. Also ich kann euch überall tanken.
Ja, sehr gut. Ja, ja. Ja, stark. Aber das, wie gesagt, ich habe den 308er, mochte ich von der Form her immer unheimlich gerne. 328 auch. Und die haben so viel gewonnen, diese Autos, in den letzten Jahren.
Ja.
Gerade weil die Modelle danach ja dann alle so, sehr viel deutlich anders ausgesehen haben, mhm, und eben, ich sag mal, eher so einen Kunststofflook bekommen haben.
Ja.
Und diese Autos sind halt irgendwie nach heutiger Maßgabe ja auch zierlich, ne?
Also die, ja, sind, absolut.
Die sind, haben eigentlich so die perfekten Proportionen, wie, ja, ich finde, für so einen Motorrad.
Unglaublich, sage ich das richtig auf Deutsch, unglaublich flach das Auto.
Also ja, ja, ja.
Wenn man das sogar neben einen 355 oder 360 stellt, dann sind die schon hoch. Also das Auto ist so flach, das finde ich so cool an dem Auto, wenn ich die fahren sehe. Oder ich hatte mein Auto in Paris geparkt und dann, ja, dann stand das zwischen die anderen Autos und dann sieht man das Auto gar nicht stehen. So flach, ja, ist das Auto. Und man hat trotzdem, ich bin 1,82 und ich kann trotzdem gut drin sitzen. Aber bei dieses Auto speziell, weil er viel gelaufen ist, der Fahrsitz ist so ein bisschen durchgesessen. Aha. Und den möchte ich auch absolut nicht neu polstern, weil dann bin ich zu groß für das Auto.
Also ach so, das, ja, das, klar, wenn man ihn aufpolstert.
Ich habe sehr lange einen gehabt mit knapp 4000 Kilometern. Dann bin ich, ist auch das einzige Auto, was ich hatte, privat, was ich nicht gefahren bin, mhm, von wegen der niedrigen Laufleistung, mhm, habe es dann verkauft. Aber da saß ich nicht so gut drin wie in dieses Auto, weil der schon viel gelaufen ist. Also das.
Was gibt es für ein Auto, was du gefahren hast, wo du dich am meisten geärgert hast? Das ist auch mal eine Frage, die wir uns untereinander gerne stellen, dass du ihn verkauft hast.
Ich weiß es.
Ja,
ich weiß es. Ja, 500 SEC AMG, mein Weißer.
Ja? Ja. Ja, welches Auto? Da sind auch wieder viele Autos.
Nee, eins. Du darfst nur eins
sein. Ja, dann muss ich, komm ich gleich drauf zurück, muss ich noch ein bisschen nachdenken. Aber da gibt es so einiges, wo ich von denke, boah, den hätte ich nie verkaufen sollen. Aber dann sind wir bei einem Youngtimer, das Auto hätte ich nicht verkaufen sollen, das bin ich gerne gefahren, so ein Clio V6, so eine zweite Serie, okay, hatte ich mal, das fand ich super, super zum Fahren, aber gut, dann sind wir nicht richtig beim Thema Oldtimer, sind wir eher bei Youngtimer.
Ja, wobei der Übergang ist irgendwie gefühlt heutzutage fließender denn je, weil, ja, man halt einfach merkt, dass Autos, die für uns auch noch Brot- und Butter-Autos waren, wie, mhm, alt die plötzlich sind. Und eben der ein oder andere auch schon an der 30-Jahres-Grenze kratzt, wo man sagt, oh, der wird jetzt auch 30.
Ah ja. Ne? Hier steht jetzt gerade so ein Smart Roadster seit gestern wieder.
Ja.
Er ist 18 Jahre alt.
Ja, unglaublich.
Da stehst du, what, 18 Jahre? Keine Stimme, was? Das stimmt doch gar nicht, kann doch nicht sein.
Aber
doch,
an uns sieht man es nicht, auch nicht. Ja? An den Smart sieht man nicht, dass er 18 Jahre,
genau,
alt ist.
Genau, bei uns auch nicht.
Und an uns sieht man auch nicht, dass wir 18 Jahre älter geworden sind.
Ja, dank Photoshop und der Entwicklung, ja, der professionellen Bildbearbeitung.
Ja. Setzt du die ein bei dir?
Nee, ich kann das leider nicht. Ich wünsche mir das immer.
Ja. Was ich immer wieder gerne fahren, sind alten Alfa Romeos. Da habe ich einige gehabt, wo ich von denke, boah, hätte ich nicht verkaufen müssen. Oder sollen. Und ich habe jetzt gerade wieder eine gekauft, die ich auch nicht verkaufen möchte. Ein 2000er Bertone mit ganz wenig gelaufen, aber den möchte ich auch fahren. Machen wir jetzt technisch fertig. Mal eine große Inspektion.
Welche
aber das
Farbe
sind denn? Autos, die Giallo, also dunkelgelb.
Ja, toll.
Ja, sehr schön. Also die mag ich einfach. Wo ich 16 war, habe ich schon alten Alphas geliebt und neu aufgebaut und restauriert. Und damals habe ich immer noch gemeint, die besten Autos sind die, was ich selber restauriert habe. Glücklicherweise habe ich schnell erkannt, dass das nicht so war, dass die besten Autos die originalen Autos sind. Aber alten Alphas, die fahre ich immer wieder gerne. Ja.
Aber ist das so, dass du in der Werkstatt nur die Autos, die du handelst, reparierst? Ne? Oder auch?
Ja.
Weil da musst du ja Menschen haben, die auch ein breites Wissen haben, ne? Wenn die von Mercedes über Porsche, Ferrari bis hin zu einem Alfa schrauben, das ist ja auch dann auch alles sehr, sehr unterschiedlich. Ne?
Ja, ich lasse auch ganz viel bei Spezialisten machen, also bei Markenspezialisten, und ich habe einen sehr guten Mechaniker, der Porsche, Ferrari, Lamborghini, aber auch sehr gut mit Mercedes und automatischen Getrieben ist. Mhm. Der macht sehr viel. Also ich bringe eigentlich viele Autos zu einem Spezialisten. Ich habe so einen, der macht nur Citroën CX, dann habe ich auch einen, der macht nur Citroën DS. Und da wird man gut bedient, obwohl ich auch finde, dass es viele Spezialisten gibt, wo man dann weniger gut bedient wird.
Wo man sich fragt, was da speziell ist, außer dem Preis.
Ja, natürlich. Ja. Ich habe da auch ein paar schlechte Erfahrungen gehabt mit eigenen Autos, mit Landschaftsspezialisten. Aber gut, das wird ja überall so sein. Das wird mit Händlern so sein. Das wird, ob das jetzt mit Autos ist oder mit was dann auch, das gibt es überall, denke ich.
Ja. Ja, das stimmt. Aber ich finde, es ist halt immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich mit dieser Komplexität noch auskennen. Ne? Weil da werden ja auch viele junge Menschen gar nicht mehr rangeführt. Die sind nur noch in Werkstätten da, um Teile zu wechseln, die kaputt sind. Was kaputt ist, sagt ihnen im Grunde der Computer. Ja. Da geht es nicht mehr darum, irgendeine Mechanik zu reparieren, sondern nur noch auszutauschen.
Die lernen das ja nicht mehr.
Und das
Thema
halt,
hatten wir ja schon mal hier.
Das ist halt schade. Ne?
Von der Hamburger Innung für die, die ganzen Mechaniker, die mal Mechaniker werden wollen, die Schule, die Berufsschule ist hier vorne. Und wenn die Frühstückspause haben, dann rennen die alle hier oben in den Rewe und kaufen sich Red Bull und Chips und so ein Quatsch. Und wenn man das Tor auf ist und ich bin hier, dann gucken die schon mal und dann kommt mal jemand runter. Wenn ich mit denen unterhält, die wissen gar nicht mehr, wie ein Vergaser funktioniert, weil die es gar nicht mehr lernen. Sie lernen nur noch Stecker rein, aha. Selbst der Stecker sagt ihnen ja, wie der Ölstand im Auto ist. Das ist so.
Ja.
Und das ist halt... Das ist auch ein Problem tatsächlich, ne? Aber haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Das stirbt so ein Bereich aus und es kommt nichts nach.
Nee,
und es ist ganz schwierig, Leute zu finden, Werkstätten zu finden, die sich mit, die nicht nur Teile tauschen wollen, sondern die sich mit alten Autos auskennen und es auch wollen. Das ist das Problem, ne?
Und noch dazu, das habe ich auch erlebt, es gibt manche, die sind echt begnadete Mechaniker. Aber sie setzen sich mit den Thematiken nicht auseinander, mal ins Internet zu gehen und mal zu gucken, ob jemand anders diese Fehler schon hatte. Also man muss ja heutzutage breit aufgestellt sein, weil man hat ja viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht jede Sache, die auftritt, komplett selber diagnostizieren und alles auseinandernehmen, sondern man kann ja anhand von bestimmten Indizien auch mal auf die Suche gehen. Und man muss das ein bisschen kombinieren, weil im Endeffekt ist es ja oft so, dass heute Fehler bei einem Auto auftreten, die jemand, der in den ersten 10 Jahren, als es das Auto neu gab, an dem Auto geschraubt hat, gar nicht gab. Ne? So Materialermüdungen oder eben kalte Lötstellen, Steuergeräte. Und man kann ja fast alles reparieren. Ich finde, das ist ja das Tolle eigentlich, dass man ja immer gesagt hat, wenn elektronische Einspritzungen, Motorsteuergeräte, wenn die mal kaputt gehen, dann steht das Auto und kannst nichts mehr machen. Ja, also steht, wenn es kaputt ist, aber Motorsteuergeräte instand setzen und reparieren, jemand, der das kann, der kann das halt. Ne? Für den ist das auch egal, welches das ist. Der macht das auf und der repariert das, der misst das durch. Ich finde es halt schade, dass das echt so ein bisschen verloren geht und kannst froh sein, wenn du da noch Menschen hast, die eine Leidenschaft dafür haben und die deinen Anspruch übrigens auch genügen, weil das muss ja auch, ne, das muss dann ja auch so, wie man das gut findet, ne? Und nicht irgendwie. Ne?
Ja, also, du hast absolut recht, es wird immer schwieriger und das hören ja auch Leute auf, die sind schon, viele sind schon noch älter wie ich bin und die sagen auch bei 65, 70, ja, wir machen mal ein bisschen ruhiger oder sogar bei 60. Und wenn man dann einige Autos hat, wird es immer schwieriger oder lange Wartezeiten. Und das ist absolut ein Thema, wo auch, ja, da wird auch nicht investiert. Was Jens auch schon sagt, die Schulen investieren da gar nicht drin. Die sind nur noch fixiert auf die Steckerautos.
Genau.
Und es ist ja eine große das kann ich jetzt nicht aussprechen.
Community, ne? Große Gemeinschaft von Menschen.
Ja, genau, wo wir drin sind. Es gibt ja sehr, sehr viele Oldtimer-Liebhaber.
Ja. Ja.
Ich bin jetzt gerade hier durch Hamburg gefahren und mich ist wirklich aufgefallen, wie viele Youngtimer hier rumfahren oder an der Straßenseite geparkt stehen. Unglaublich. Also die Szene hier in Hamburg, glaube ich, die lebt wirklich.
Ja, ich habe, wie mein großer Junge in die Schule gekommen ist, der Emil, den habe ich jeden Morgen zur Schule gebracht, zu Fuß durchs Viertel. Und da haben wir dann irgendwann entdeckt, es stehen auch überall bei uns stehen ganz viele alte Autos tatsächlich rum. Und da gab es dann eine Fotoreihe auf meiner Facebook-Seite, die hieß Schulweg mit dem Junior.
Ach.
Und es waren wochenlang jeden Tag andere Autos und haben auch Leute geschrieben, das kann doch jetzt nicht sein, das stimmt doch nicht.
Das geht mir übrigens, wenn ich das sehe, auch oft so.
Das ist doch Quatsch, dass die Autos
da alle
stehen. Sorry, die stehen da alle, was soll ich machen?
Ja.
Ich gehe da rum und dann stehen die da rum und Aber die Community ist so lustig. Bei mir steht ja immer der Citroën Visa um die Ecke.
Ja.
So ein Citroën Visa Leader, so ein Sondermodell. Der hat keine Garage, steht nur draußen der Wagen. ich glaube, der putzt ihn jeden Tag. Das Auto sieht jeden Tag aus wie neu.
Silbermetallic, oder?
Silbermetallic, ja, unten mit dem dunklen Streifen. Ja. Und dann habe ich den gepostet auf meiner, war der Hintergrundbild auf meiner Seite. Und dann hat tatsächlich der Besitzer geschrieben, weil irgendeine Freundin hatte das gesehen. Guck mal, du hast es auf die Seite geschafft. Da habe ich gelacht und gesagt, naja, das ist doch total cool. So ein, ja, ich sehe den ja jeden Tag, der steht da. Ne? Und so, ich könnte wieder jetzt neu anfangen, nachdem ich den Kleinen jetzt immer zur Schule bringe. Aber das Thema ist durch. Also es ist aber unglaublich, wie viel, wenn du die Augen aufhältst. Hamburg ist echt voll.
Ja, ich bin hier quer Wahnsinn. Durch die Stadt gefahren heute Morgen. Ja. Auto ausgeliefert und dann hier zu dir in die Garage 11. Und ich hätte 20 Mal anhalten können.
Ja, ja.
Ich bin zweimal angehalten, um ein paar Autos zu fotografieren.
Stimmt, hast du mir immer
Bild gezeigt. Ich hätte 20 Mal anhalten können.
Yeah.
Aber gut, Auto mit Hänger, dann geht das nicht so ganz einfach, aber also sensationell. Gibt es in Amsterdam übrigens auch, finde ich. Wenn man durch Amsterdam fährt, sieht man das auch.
Ja.
Also ich finde das halt cool, dass es das so gibt. Ja.
Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja auch ein Stück weit ein bisschen auch unsere Mission auch mit dem Podcast, dass Menschen weiterhin Spaß haben an diesem Thema und diese Leidenschaft der Community mit diesen, ja, ich sag mal, alten Autos in Anführungsstrichen zu fahren, die im Alltag auch zu bewegen und am Wochenende jetzt, zu bewegen und sich untereinander zu helfen und
auszutauschen. Diese Kunden habe ich ja auch, ne, wie der jetzt vorhin hier war, muss den Namen ja nicht nennen, der hat auch mehrere alte Autos, der lebt das. Und der fährt im Alltag eigentlich alte Autos.
Ja, super.
Das war jetzt mal ein Zufall, dass er mit einem modernen Auto unterwegs war.
Naja, und Suzuki Jimny, modernes Auto, ja, stimmt schon. Aber das ist ja auch ein Auto, was tatsächlich, finde ich, sehr...
Das kauft man nur als Liebhaber.
Ja, genau, so ein Liebhaberantrieb.
Ja, ist so. Also, das ist ganz klar. Ja. Und er ist aber das Typische, er ist ja auch ein schönes Beispiel, weil er relativ jung ist. Und trotzdem dieses Thema so lebt. Ne?
Ja.
Also wollen viele immer sagen, oh, die Szene, das stirbt ja aus, das tut's gar nicht.
Ja. Er ist so ein riesen Vintage-Fan auch, ne? Also man merkt das
an vielen Dingen.
Schon total cool. Und mich freut das, wenn wir das weiterleben können. Du hast noch nicht beantwortet, bei welchem Auto du dich am meisten ärgerst, dass du es verkauft hast. Aber vielleicht noch mal eine Frage. Gibt es ein Auto, was dir einfällt, bei dem du mal so richtig daneben gelegen hast, wo du gesagt hast, boah, das war der größte Fehler, ob nun jetzt im Handel oder für dich selber? Was fällt dir da ein?
Eigentlich zwei Autos.
Ja?
Ja, da fallen mich zwei Autos ein, die ich immer gerne gehabt hätte und auch gekauft habe. Und wo ich die hatte und ich bin damit gefahren, haben die nicht das ja, weiß ich nicht, der Funken ist nicht übergesprungen.
Mhm. Ja,
sagt man das in Deutsch auch so?
Ja. Genau so sagt man.
Und das war ein 914-6. Da hat jetzt Porsche Classic das Auto. Die haben den leider lackiert, den habe ich vor 2 Jahren in Stuttgart auf der Messe gesehen, auf der Porsche stand.
Und das leider
Auto,
lackiert?
Auto war im Erstlack. War ein US-Fahrzeug in blau Metallic. Das Auto war sensationell schön, von innen neuwertig, aber mir hat den Lackzustand absolut gefallen. Aber mit dem Fahren weiß ich nicht. Nein, ich habe es nach 2-3 Jahren verkauft. Und so hatte ich auch noch ein Porsche, ein 964 Speedster. Und da hatte ich auch das Gleiche. Natürlich, wenn ich jetzt die Preise sehe, hätte ich es behalten müssen, aber da geht es nicht drum. Es geht um das Fahrgefühl. Und mit den beiden Autos bin ich nicht einig geworden. Also fand die beide schön, bin auch froh, dass ich es gehabt habe, aber das waren nicht meine Autos.
Interessant, ne? Weil das mit dem Speedster, diese Erfahrung hattest du auch mal so geschildert. Irgendwie, das ist so ein Auto, das ist zum Angucken total genial und irgendwie total besonders, aber wahrscheinlich im Fahrfeeling.
Ja, und den 914-6 verstehe ich. Der hat zwar so einen Habitus und wird ja auch immer teurer, weil es halt auch ein echter Porsche ist. Aber der Motor ist so schlapp da drin.
Ja.
Und der tatsächlich haben sie ihn ja deshalb abgelöst durch den Vierzylinder. Und im ersten, der Vierzylinder hat auch weniger PS, viel mehr Drehmoment.
Ja.
Den fährst du, ein 2-Liter Vierzylinder mit Fünfganggetriebe, fährt wesentlich besser eigentlich vom Fahrgefühl wie der Sechszylinder. Oder du musst ihn halt tunen, wie das Monster, was hier hinten steht, weißt du?
Ja,
2,7 Liter RS-Motor und so weiter.
Dann super toll, mit den breiten Backen, also genau. Super, super toll. Das ist ja ein Jugendtraum, so ein breiten 914, was du da stehen hast.
Ja.
Was mich übrigens auch gut gefallen hat, den habe ich aber gekauft und auch verkauft. Das ist ein Auto, was du jetzt im Angebot hast. Das ist so ein 850 TC Abarth, was hier steht.
Ja.
Das hat auch Spaß gemacht.
Ja, hatte ich also, auch mal selber einen.
Jemand, da, ja, das Auto, was du hier auch stehen hast, ist auch super. Das ist genau das gleiche Auto, was ich hatte. Habe ich mal in die Toskana gekauft und dann hatte ich eine Probefahrt durch die toskanische Landschaft. Und ja, ich habe es aber dann trotzdem verkauft. Hätte ich auch wieder gemeint, soll ich aber.
Das Fahrgefühl in Maastricht war dann anders.
Wie?
Das Fahrgefühl in Maastricht.
Ich glaube, ich bin sogar in Maastricht gar nicht mehr gefahren. Nee. Ich habe das Auto geholt und mein Freund hat es dann gesehen und hat mich dann gefragt, was kostet das Auto, und hat es dann auch gekauft. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also da hat es so ein schönes Holzlenkrad. Man denkt, man sitzt in weiß ich welchem teuren Ferrari. Super, super Auto. Also gefällt mir sehr gut. Ja, und ja, du hast den gleichen stehen hier.
Ja, ja. Ja, der ist ganz böse. Der hat ja einen echten Corsa-Motor mit doppelten Ventilfedern.
Okay.
Und er hat dann nochmal 20 oder 18 PS mehr wie ein 850 TC.
Ja.
Und der geht richtig. Also da kriegst du einen richtigen Schreck.
Ja, ja. Ja, ja, finde ich cool.
Ja. Ah, breite Spreizung, ne? Also was wir jetzt gehört haben, da merkt man eben, dass man sicherlich von dem einen oder anderen Auto sogar vom Fahren dann überrascht ist, weil man eigentlich vielleicht gar nicht so viel erwartet hat. Bei anderen Träumen wie einem 914-6 oder einem Speedster ist es genau das Gegenteil, ne?
Ich weiß noch, da hast du einen Stuttgart-Messestand übrigens. Da beim Aufbau hattest du dann oben einen Ford Granada stehen.
Oh, super. Ja, 2,8i.
Und ich hatte unten einen Messestand mit Bastian, mit den ganzen Porsche. Und dann bin ich hier oben vorbei und denke ich, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Auto? Welchem Händler gehört der denn? Und dann habe ich das rausgehabt und ich glaube, ich habe dich angerufen und da war er schon verkauft.
Ja, da war er gleich verkauft.
Er war sofort weg und habe ich gesagt.
Aber was für ein Granada war das? Was für ein Granada war das?
Das ist hier diese eckige Serie.
Okay. Ja, so ein 2,8i Ghia war das.
Limousine oder Kombi?
Ist Kombi.
So? Ein Kombi? Okay.
Ja, ein Kombi.
Im
ja.
Traumzustand.
So zweifarbig, so braun mit Gold.
Gott.
Original, war ein original holländisches Auto.
Mega war der.
Und da hat mich fast jeder ausgelächelt, wo ich das gekauft habe und gesagt, was hast du dich jetzt gekauft? Ein Ford. Und den habe ich in Stuttgart reingefahren und eigentlich am gleichen Tag auch wieder raus.
Ja, also. Und ich bin runter in die andere Halle und stand am Messestand. So, jetzt muss ich ihn anrufen. Ich frage mal, was der kostet. Ich wollte ja eigentlich nie einen Ford haben, aber der war so cool.
Ja.
Ich bin vorbeigegangen. Jetzt rufe ich ihn an, jetzt komm. Ja, und zack, war vorbei. Ne?
Ja, der hat auch einen Händlerkollege gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wem den gekauft hat, aber da gab es gleich 5-6 Kunden. Also
ja, klar.
Unglaublich.
Klar.
War eigentlich auch absolut ein Auto für dich gewesen hier in Hamburg.
Ja.
Also cooles Auto.
Ja. Hat mir übrigens gerade einer angeboten, ich muss mal die Geschichte noch zusammentackern, ein Ford Capri, einen echten 2,8 Turbo, ein Werksturbo. Okay. Gab es ja 82. Mhm. Die waren ja verbreitert ab Werk, haben ja breite Backen gehabt. Aber der hat eine riesen Schaufel und einen riesen Spoiler und er meint, es wäre ein Zackspeed-Umbau, aber der ist in den Papieren. Er meint doch, er wäre eingetragen, der Umbau, aber in den Papieren steht da Werk schon breite Kotflügel und RS-Spoiler, weil das er Werk hat. Mal gucken, das müssen wir jetzt mal zusammentackern. Du bist hier gerade, der Frank ist hier mit dem iPad auf der Seite von Alfons Bühl. Ich habe da gerade zwei Lieblinge auf deiner Seite übrigens, die ich mir ganz oft angeguckt habe. Das ist einmal natürlich der Volvo Amazon.
Ja.
Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern, der Peugeot 504 Pickup.
Ja, den habe ich gerade verkauft.
Ach,
ja. Peugeot, der geht Montag nach Schottland.
So cool, das Auto. Ja. Und dann habe ich aber, also man muss sagen.
Im Moment, die gab es aber wirklich, ne?
Ja,
also ja, klar. Also,
bei uns auch.
Ja, sie haben aber viele nicht mehr präsent. Also es klingt ja manchmal, wenn man über so ein Auto spricht, was normalerweise verschiedene Karosserievarianten gab, aber eigentlich nicht typischerweise in einer Oberklasse, in Anführungsstrichen, einen Pickup. Aber ja, das Auto gab es so, ja.
Ja, es gab sogar als zwei Karosserievarianten. Also wie beim Land Rover Defender, den meisten Leuten kennen, gibt es ja auch zwei Pickups. Also es gibt so eine Heavy-Duty-Pickup und es gibt so einen schön geformten Pickup, wo die Karosserielinie eigentlich durchläuft.
Ach, stark.
Und das ist bei dem Peugeot auch, weil wenn du weiter auf meine Seite bei Peugeot guckst, dann kann man sehen, ich hatte schon mehrere von diesen Pickups. Und da sieht man auch die verschiedenen Karosserievarianten. Das Auto, was ich jetzt verkauft habe, ist ein 1,6er Benziner, bin ich auch die letzten Wochen 300, 400 Kilometer gefahren, sogar mit Frau und eine Tochter, ich kann die dann nicht beide mitnehmen, aber macht Spaß.
Schade, dass die drei Sitzer vorne, ne?
Wie?
Drei Sitzer vorne, ne?
Drei Sitzer vorne, genau. Ja. Und ich mag immer so Pickups. Ich liebe die Autos. Ich hatte schon einige 404s und jetzt einige 504s und
stark.
Ja, die sind ja auch alle nach Afrika gegangen früher.
Ja.
Da gibt es fast keinen mehr. Und bei Zufall habe ich es nach England verkauft und der Mann kommt es Montag abholen und fährt dann damit nach Hause. Also der also
nimmt, mit 23.000 Kilometern
23.000
gelaufen.
Das ist Zustand.
Unglaublich. Ja. Unfassbar.
Ja. Also das war ja auch kein, also wenn ihr auf die Seite geht, erwartet da, wie soll ich sagen, Schnäppchen kann man nicht sagen, sondern das Auto hat ja einen Preis gehabt.
Ja, aber ja, wir alle drei wissen ja, das Auto hat 19.800 Euro gekostet.
Genau.
Die hat er auch gebracht. Aber wir drei wissen alle, wenn wir ein schlechtes Auto für 3.000 bekommen, dass wir es nicht herrichten können für 19.800. Aber es sind natürlich gibt es viele Leute, die immer wieder sagen, ach, zu teuer, ach, zu teuer. Aber wo gibt es ein zweites
mit
dieser Laufleistung in diesem Zustand? Also derjenige, was es jetzt verpasst hat, weil er es zu teuer fand, der kann sich nur die Haare aus dem Kopf reißen, weil es gibt keinen zweiten. Und da haben wir uns eben schon mal drüber unterhalten.
Du, das sind ja die Diskussionen führe ich ja auch.
Ja, natürlich. Und wenn Leute mich anrufen und sagen, ich habe einen restaurierten 504 Pickup zu verkaufen, fahre ich gar nicht hin. Weil
waren immer mal richtig schlecht,
zusammengekloppt worden.
Ja, natürlich, zugespachtelt und das nennen die dann restauriert und das ist unvergleichbar.
Genau.
Ist ja, und das Problem ist ja bei solchen Autos schon, da der schon in einem Zustand war, dass er restauriert werden musste,
so ist es.
War er ja schon kaputt.
Ja, natürlich.
Das ist das Problem.
Ja.
Ich habe hier jemanden, der hat mich jetzt dreimal angerufen wegen dem Fiat Panda, wegen dem Sisley, der hier steht.
Ja.
Und jedes Mal erzählt er mir, dass der viel zu teuer wäre. Und im letzten Gespräch habe ich zu ihm gesagt, soll sich ihm gefallen und mir einen Gefallen tun, soll sich 5 Stück angucken und danach soll er zu mir kommen als letztes, damit er weiß, was er vorfindet hinterher. Ne?
Ja.
Die Diskussion hat man hier auch permanent.
Klar,
das ist kein Sonderangebot für so einen Panda, aber findet man einen besseren Sisley.
Nein, Sonderangebote habe ich auch nie.
Nee.
Aber die teuersten Autos, das sind die schlechten. Ja, aber
genau.
Am besten, man gönnt das niemanden. Aber einige Leute brauchen halt die Erfahrung.
Ja.
Die brauchen die Erfahrung, um das mal zu erleben, um mal nur einen Preis zu kaufen, um dann festzustellen, oh, das habe ich falsch gemacht. Hoffentlich verlieren die dann nicht das Interesse in unserem Hobby und sagen, boah, einen Oldtimer möchte ich nie wieder haben, weil ich habe nur Stress gehabt und nur Probleme gehabt. Aber manchen Leuten brauchen die Erfahrung.
Ja.
Die
müssen, also das ist hier wir haben ja vorhin schon mal über den Smart kurz gesprochen, den habe ich jetzt mit 23,9 angesetzt. Viele sagen, oh, viel zu teuer.
Wir hatten uns
gerade letztens darüber unterhalten, Frank, und gesagt, ja, die haben dann Probleme mit den Rückleuchten von der Hitze, gehen die Rückfahrscheibe kaputt, diese Scheiben an den Seiten, die kriegen Risse, die gibt es aber gar nicht als Ersatzteil. So, dieses Auto hat das alles nicht. Das Auto ist, wenn du die Hauben aufmachst, dir das anguckst, in einem Jahreswagenzustand, das war's. Und wenn du dir jetzt den günstigen für 14,9 kaufst, dann viel Spaß beim Rückleuchten suchen. Also,
ja, natürlich. Das haben wir uns gerade auch schon darüber unterhalten. Sogar bei Mercedes, die Ersatzteillieferungen, dass das alles sehr, sehr schwierig wird. Also schwieriger wie vorher. Und dann ist es halt wichtig, das beste Auto zu kaufen.
Genau so.
Und wenn man sagt, das beste Auto kann ich nicht bezahlen, kauft dann statt eine S-Klasse eine E-Klasse oder ein 124er und aber kauft dann auch wieder den besten.
Ja.
Dann hat man Spaß, dann genießt man das Hobby, dann kann man fahren, problemlos fahren. Es kann immer wieder was geben, aber auch bei modernen Autos gibt es immer wieder was. Aber dann nur dann macht Spaß und das falsche Auto kaufen macht keinen Spaß, macht überhaupt keinen Spaß.
Genau. Und beim Schnäppchen muss man schon nachdenken.
Ja.
Weil klar, und manche beschäftigen sich auch nicht damit, mit den Ersatzteilen und merken es immer erst, wenn sie das Auto haben, dass das plötzlich alles schwierig ist, die einfachsten Sachen dafür zu bekommen. Und da reden wir nicht von irgendwelchen exklusiven Fahrzeugen, sondern wir reden teilweise von Brot- und Butterfahrzeugen, wo man Standardteile nicht mehr bekommt. Aber eine Frage an dich auch als Spezialisten, weil du ja auch ziemlich viele Zitronen, wenn ich das richtig gesehen habe, gehandelt hast.
Ja.
Jens lacht mich ja immer aus, aber ich habe im letzten Jahr ein Citroën BX GT, spanisches Auto, frühes Auto gekauft in Silber. Du hast keinen BX auf deiner Seite, aber grundsätzlich, hast du schon mal einen BX gehandelt?
Ja, ich hab vor Jahren vom Erstbesitzer einen BX Sport gekauft gehabt.
Mhm.
Ich habe da so ein bisschen Hass-Liebe-Verhältnis mit, sage ich das richtig.
Mhm.
Auch mit einem XM. Ich hatte auch einen sehr schönen XM mit ganz wenig gelaufen. Ich würde keinen mehr kaufen. Ich weiß nicht warum.
Mhm.
Es reizt mich irgendwie nicht. Ein BX finde ich dann besser wie ein XM. Ein TRS oder so finde ich dann wieder sehr schön. Mhm. Mit das Heckfenster in der C-Säule hinten.
Das hat der GT auch.
Ah, der GT auch, ja,
hat
super.
Der GT auch,
ja,
genau.
Ja. Wir haben das gleiche Problem, GT. Ja, mit den Fenstern, wie Jens gerade gesagt
Korrekt.
Hat, mit den Smarts.
Korrekt.
Früher haben wir viele BX'e gehabt bei uns. Ich muss ehrlich gestehen, die größte Liebe habe ich mit Autos mit Chromstoßstangen.
Ja.
Und das hat meine Vorliebe, obwohl ich auch Autos mag mit Plastikstoßstangen wie ein 129 oder 126 oder ein Peugeot 205, BX halt etwas weniger. Warum ja. weiß ich jetzt nicht. Wird vielleicht noch kommen, weil es ist ja ein Lernprozess, wo wir uns mit beschäftigen. Und was wir heute nicht mögen, da denken wir übermorgen wieder anders drüber.
Das ist so.
Ich finde zum Beispiel formal, wenn man sich die lange anguckt, ist ein Xantia viel hübscher wie ein BX.
Ja,
Xantia hat eine super Form. Wenn man sich mal länger anguckt, da stimmen die Linien. Der hat keine Dreiecksfenster, das sind nur zwei Scheiben. Das ist richtig geil gemacht.
Der das ist auch das schön. Das ist richtig, aber beim BX erste Serie haut mich halt das Cockpit um. Weil das erste Serie ja echt noch innovativ war mit den ganzen Tasten und den Satelliten.
Sowieso sind die ersten sehr schön. Und wenn man dann so eine, ich sag jetzt mal, eine 70, 80er Jahre Farbe hat, ja, die gab es ja in die BXen, dann ist das natürlich wie ein Visa. Ja, ein Visa war auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und jetzt in der ersten Serie Visa finde ich Wahnsinn. Also wenn man da grün oder weiß ich welche Farbe hat, finde ich sensationell. Ich hab gerade ein schönes Auto gekauft. Ich finde das auch wieder schön, weil ich war in Paris auf Retromobil und da hatte Renault einen super Stand. Also ich fand den super, weil da gab es frühen R5s und dann in Gelb, Orange, Rot, Grün, Giftgrün. Also das hat mich so hingerissen. Und jetzt würde mich vor einigen Wochen, und ich habe es auch gekauft, ein 74er Peugeot 104 angeboten.
Ja, mit
37.000 Kilometer gelaufen.
Ja.
Also ich glaube sogar das erste Baujahr 74 und dann auch in so ein Giftgrün. Und ja, auch sensationell, aber das ist bei den BX auch, wenn da dann ausgefallene, ein Deutscher hat die Farben mal mit einem Namen genannt, fand ich übrigens sehr gut, Fehlfarbe hat er die Farbe genannt, fand ich super, aber wenn man dann so ein BX hat in so eine Fehlfarbe oder eine ausgefallene Farbe und dann sicherlich die erste Serie, ja, dann werde ich auch weich werden, dann finde ich die auch sehr, sehr toll, ja.
Ja, ich war einfach begeistert davon, weil ich habe den recht spontan gekauft, habe den gesehen, habe ein bisschen drüber nachgedacht, habe dann mal so ein bisschen Markt geguckt und habe gesehen, es sind gar keine frühen Autos existent. Und dann eben GT mit eben auch so ein paar, ja, er hat 100 PS, der ist nicht besonders schwer, der fährt gut. Das besondere Fahrwerk, er hat eine Original-Klimaanlage ab Werk. Und ich habe ihn halt in Spanien gekauft. Mein Vater ist ja Spanier, kommt ja aus Galizien und das Auto ist auch dort gebaut worden. Das heißt, in Vigo, in dem Werk, sind ja auch ganz viele Peugeot 504 gebaut worden und. Relativ viele von den Nutzfahrzeugen von Citroën, also diese Fourgonette und so weiter, sind da auch gebaut worden. Naja, und das hat halt dann dazu geführt, dieser Haben-Wollen-Effekt. Und ich bin jetzt noch dabei, das so ein bisschen zu vervollständigen, weil der hat die Aufkleber, diese GT-Aufkleber nicht. Die kann man aber kaufen als Reprosatz. Der hat ja so einen GT-Aufkleber auf der Haube und an der Seite mit dann diesem roten Streifen. Ne?
Ja.
Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr merke ich halt, dass das zwar eigentlich gar nicht das Auto ist, was jetzt in irgendeiner Form von den Fahrzeugen, die ich habe, den höchsten Wert hat, aber es hat einen sehr hohen Reiz. Und das ist, das hat also mit Wert ja oftmals gar nichts zu tun.
Nee, unser Hobby hat Wert kann es haben, aber hat keinen hohen Preis.
Ja, oder so.
Ja, aber ich finde, unser Hobby hat gar nichts mit Wert zu tun.
Genau.
Ich finde sogar, ich habe einige Autos, die die letzten Jahren viel zu teuer geworden sind, meiner Meinung nach. Damit hat man nicht mehr Spaß. Also es hat gar nichts mit Wert zu tun. Ich habe oft ein ganz günstiges Auto und dann fahre ich das und dann komme ich zu Hause und dann sage ich zu Hause, wenn ich abends zu Hause komme, dann habe ich das Auto mit nach Hause genommen und dann sage ich, boah, das fährt sich so schön. Ich habe es Jens noch gesagt, ich war in Turin auf der Messe und ich habe mich da in Alfa 33 reingesetzt, 1,5er Sportswagen Allrad und ich habe zu meiner Frau gesagt, boah, den kaufe ich, den werde ich im Winter fahren. Dann hat die aber doch mal gesagt, jetzt glaube ich doch, dass du komplett verrückt wirst. Und die sagt eigentlich nie was, die geht in alles so ein bisschen mit. Aber jetzt hat sie gesagt, den gehst du doch nicht täglich selber fahren, lass das doch schön sein. Aber das hat nichts mit dem Wert. Ich fand das Auto sensationell. Das hatte auch einen sehr guten Zustand. Ich habe es dann nicht gekauft, nicht weil meine Frau es gesagt hat, aber dann habe ich 10 Minuten später doch wieder gemeint, ich werde den vielleicht auch im Winter nicht fahren, weil dann finde ich das wieder schade. Ja. Obwohl es ein günstiges Auto ist, das sage ich auch oft zu Leuten. Mhm. Dann sehen wir ein Auto von 10.000 Euro in einem super Zustand, was super viel Spaß macht zum Fahren. Und dann sagen wir, ja, es regnet oder es ist Salz. Aber wir kaufen einen Neuwagen von 40.000 Euro und den bewegen wir täglich.
Genau.
Ja. Und ich hätte mehr Spaß, um den 124er zu fahren oder den Peugeot 505 im Winter als den Neuwagen. Und trotzdem macht man das nicht, weil wir Autoliebhaber sind. Dann meint man, ja, das ist zu schade für ein Fahrzeug. Ja, aber ja, das schwierig finde ich das immer wieder. Aber mit Wert hat es nichts zu tun. Das Thema haben wir besprochen.
Das stimmt.
Mich macht auch ein günstiges Auto, vielleicht macht mich ein günstiges Auto oft noch mehr Spaß. Ja, einen alten Jaguar von den 90, ich habe jetzt einen Jaguar gekauft und 40.000 Kilometer gelaufen. In Belgien aus erster Hand, ja, so ein Auto, Baujahr 92, glaube ich. Mhm. Ja, dann hat man ja ein super schönes Auto für kleines Geld,
ja.
Und die waren dann auch noch zuverlässig. Und wenn ich dann in so einem Auto fahre, dann habe ich noch ein größeres Lächeln, wie ich jetzt schon habe, wo ich nur an das Auto denke. Und dann habe ich so viel Spaß, sogar mit dem Gedächtnis, dass das Auto so günstig war.
Ja.
Das macht noch einmal mehr Spaß.
Ja.
Ja, und was die Leute dann sagen, dann stehen die da alle, wenn wir mal essen gehen mit ihren neuen Audi oder BMW oder Mercedes. Und das interessiert mich dann gar nicht. Dann habe ich viel mehr Spaß wie denen mit ihrer neuen S-Klasse oder weiß ich was dann auch.
Das stimmt, weil bei einem neuen Auto ist die Emotion vielleicht gerade noch vor dem Kauf da und auch beim Kauf, wenn man das neu hat, aber dann lässt das nach. Dann ist das einfach nur wieder ein Auto, was einen von A nach B bringt. Und das ist natürlich was anderes. Was ich allerdings mit Wert manchmal verbinde, ist, weiß nicht, ob du vielleicht dafür ein Beispiel hast bei dir. Es gibt manchmal so Autos, die hätte man noch mal gerne. Und sagt das aber schon seit 30 Jahren. Und vor 30 Jahren hätte man, wenn man ganz viel Gas gegeben hätte, sie kaufen können. Und heute ist es so, dass man sagt, oh Gott, die Preise.
Ja, ja, das gibt es sogar auch mit Autos, die man hatte und verkauft hat.
Ja, ja.
Ja. Mein bestes Beispiel ist eigentlich ein Renault 5 Turbo 2. Du hast ja hier noch einen Turbo 1 im Angebot, glaube ich, oder ist er verkauft? Oder?
Nee, gibt's beides, noch. Turbo 1 und 2.
Ah, da gibt es beide? Ja. Und ich hatte mal einen Turbo 2 in Aachen gekauft, mit original 15.000 Kilometer gelaufen, in schwarz mit Gotti-Felgen.
Mhm.
Und es gab noch so ein paar Einzelteile, die speziell an dem Auto waren, wo ich in dem Moment, wo ich es gekauft habe, gar nicht gewusst habe, dass es so ein Spezialfahrzeug war. Das war einer der letztproduzierten.
Mhm.
Da waren Abwehrsitze der Serie 1 drin. Der hatte auch runde Nebelscheinwerfer. Und erst später, nachdem ich das verkauft habe, erst Jahre später, war so ein Auto auf Bringer-Trailer. Und die haben dann aufgelistet, dass es eine Sonderserie war, wo es, ich glaube, 20 Stück von gab.
Mhm.
Und das Auto habe ich gekauft. Der Mann hat es weggestellt gehabt wegen einer Ehescheidung. Das hatte 15 Jahren gestanden und ich sollte es auch kaufen, ohne zu starten, ohne gar nichts. Ich habe es dann im zweiten Gang geschaltet, ich habe es dann mal vorbewegt, geschoben nach vorne, nach hinten, um zu gucken, ob der Motor nicht fest war. Motor war nicht fest, habe ihn dann komplett warten lassen. Ich meine, am Weihnachtsabend im Internet gestellt und einen Tag später war es schon verkauft nach Österreich. Und das Auto weine ich wirklich nach. Wegen der Wert, aber auch wegen das Auto.
Mhm.
Und 2002 Turbo das Gleiche. Den hatte ich mal mit auf der Messe in Bremen.
Oh.
Wollte dann die Autostadt kaufen. Die haben schon zweimal ein Auto von mir gekauft und der Herr Direktor von der Autostadt, da habe ich dann zusammen mit unter das Auto gelegen. Das war ein Checkheft gepflegten 02 Turbo und die haben das dann begutachten lassen, aber ich hatte denen gesagt, jetzt, ihr könnt alles machen, aber ich mache an dem Preis gar nichts. Und die haben dann einen Gutachter geschickt und was meinst du? Ich habe ein Angebot schriftlich bekommen von 5.000 Euro weniger, habe das abgelehnt und habe einen Tag später das Auto in die USA verkauft. Auch so ein Auto, was ich nachweine, was ich auch absolut immer haben wollte. Ich hatte es dann, habe dann gemeint, ach, das steht ja auch schön auf meiner Seite, wenn ich so ein Auto mal anbiete und habe es dann verkauft. Und das sind so zwei Autos, die hätte ich, das sind wenigstens zwei, die ich absolut nicht verkaufen hätten müssen. Aber nicht nur von wegen den Wert, aber auch von wegen den Fahrspaß und halt sehr schöne Autos.
Klar, und weil man halt merkt, dass plötzlich dann gar keiner mehr nachkommt. Also man findet keinen mehr, es ist keiner im Angebot, geschweige denn, dass man selber die Möglichkeit hat, einen zu handeln. Sowas ist natürlich echt.
Aber ich meine noch mehr, ich habe eine Zeit gehabt, dann habe ich auch wie viele Leuten jetzt gesagt, boah, Auto ist eigentlich 1.000 oder 2.000 Euro zu teuer und dann habe ich es stehen lassen. Das wird mich nicht mehr passieren. Mhm. Also wenn ein richtig gutes Auto kaufen kann und ich meine wirklich, es ist 1.000 oder 2.000 Euro zu teuer, aber der Zustand ist so einmalig und die Historie und die Laufleistung, dann kann das nicht mit 1.000 oder 2.000 Euro zu teuer sein. Mhm. Und da habe ich so ein paar Autos, die ich wirklich nachweine, dass ich sie nicht gekauft habe. Mhm. Ja, das ist die andere Seite.
Mhm. Also, ja. Ja, das ist ja auch, gut, das ist ja auch in der Natur der Sache beim Menschen, dass man eigentlich Dinge, die man nicht gemacht hat, deutlich mehr bedauert als Dinge, die man gemacht hat. Die kann man besser verdrängen, nur bei dem, was man nicht gemacht hat, die kann man nicht wieder reproduzieren. Ne?
So. Das ist ein tolles Schlusswort.
Ja, das hast du so. Ja, du hast ja noch einen langen Weg vor dir, ne?
Ja, ich soll noch wenigstens 4 Stunden fahren. Ich habe ja hier bei Jens ein schönes Auto abgeholt, mit dem ich mich sehr freue. Farbkombination, Zustand, also ja, möchte ich mich nochmal bei Jens bedanken, weil richtig schön. Bin froh, ich habe das gleich gekauft, aber mit dem Hänger, 500 Kilometer nach Hause fahren.
Das ist übrigens das Schöne, der Alfons Rühl ist einer der Händler, die, also es gibt wenige, die man zum Umfeld hat, also wo man weiß, man hat ein ähnliches Qualitätsverständnis. Mhm. So, wo man, also ich würde wahrscheinlich bei Alfons blind ein Auto kaufen auf der Seite, ganz klar. So. Und das macht mir so einen Spaß.
Und ich glaube auch, er würde dir sagen, was an dem Auto vielleicht auch in dem Moment nicht so perfekt ist. Das ist immer, weil wir haben alle keine Lust, negative Vibrations und Überraschungen zu haben.
In gar dem nicht.
Absolut überhaupt gar haben wir keinen Bock drauf. Ja?
Nein.
Wir wollen glückliche Gesichter sehen.
Ja.
Ja.
Wichtig ist, dass die Leute auch, die was ein klassisches Auto kaufen wollen, ob das jetzt bei Jens ist oder das ist bei mir oder bei jemandem dann auch, egal, dass sie das Verständnis mitbringen, dass sie ein klassisches Auto kaufen. Das ist schon sehr wichtig. Ja? Man verkauft keine Neuwagen, aber das Verständnis mitbringen finde ich sehr wichtig. Ich habe schon mal Kunden gehabt, da habe ich so gespürt, haben die das Verständnis, bringen die das mit, bringen die das nicht mit. Ich hatte mal ein Ehepaar aus Frankfurt, die wollten einen Jaguar kaufen, ein XJ6 Serie 2, die ja aus dem Werk, wo die das Werk verlassen haben, schon nicht gut waren. Mhm. Ja. Und die Leute haben mich gefragt und gesagt, unseren Vater hat in Frankfurt immer bei Jaguar gearbeitet, hat immer zu uns gesagt, ihr sollt kein Jaguar kaufen, kauf ein Mercedes. Und die Leute, habe ich dann auch gesagt, ihr Vater hat recht. Ihr kauft von mir einen super schönen Ersthand-Jaguar aus 74, wo ich 12.000, 13.000 Euro in die Technik investiert habe. Aber bei den Jaguar geht schneller etwas kaputt wie bei die S-Klasse.
Ja.
Und das zweite Problem, wenn man ein Problem mit dem Jaguar hat, und man hat das Problem auch mit der S-Klasse, schraubt man bei der S-Klasse 2 Stunden und beim Jaguar 2 Tage.
Genau.
Und das muss man mitbringen. Das ist genau, wenn man einen alten Alfa kauft und einen alten Ferrari, die Leute wissen, es wird nicht problemlos sein. Genau. Die echten Alfa-Liebhaber, die wissen, es wird nicht problemlos sein. Und die Leute, die einen Alfa kaufen und die haben das Verständnis nicht dafür, die muss man halt sagen, dass sie das mitbringen sollen oder sich ein anderes, zuverlässigeres Auto kaufen sollen.
Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich der Unterschied, ne? Ich merke das auch bei Jens manchmal. Bei dem einen oder anderen Kunden sagt er ihm dann auch deutlich, wissen Sie, eigentlich ist das Auto nichts für Sie. Weil der erzählt ihm fünf Sachen, die er selber als Vorstellung hat. Und irgendwann sagt Jens dann, das Auto kann Ihre Vorstellungen gar nicht erfüllen. Sie stehen andere Autos, die können das viel besser als das, was Sie gerade erwähnt haben.
Das war so lustig. Ich habe dann der letzte Woche ist ja der MGB GT V8 gekommen.
Ja.
Probefahrt mitgemacht, liegen geblieben. Obwohl er noch mal in der Werkstatt war wegen Wasserschläuchen und so. Liegen ist ausgegangen, tot. So, okay, wieder kam, Resa ist der beste Abschlepper der Welt. Der ist Freitag war das, ne? Dann sind wir liegen geblieben, Donnerstagabend sind wir liegen geblieben. Der kam dann, obwohl er schon Feierabend hatte, der war schon auf dem Weg nach Hause. Okay, Jens, ich hole noch mal den Schlepper. Und ist er wieder zurückgefahren nach Langenhorn, hat seinen Schlepper geholt und hat den Wagen uns eingesammelt da. Und ich habe da relativ viele Interessenten gehabt für den Wagen ganz plötzlich. Also plötzlich haben da 8, 9 Leute angerufen und einer rief an und alle, ja, was ist denn jetzt? Ja, der ist erstmal reserviert und so. Wir hatten eine Probefahrt. Und dann rief einer an und sagte, ja, wie ist der Wagen denn? Ich sage, wir waren gestern auf der Probefahrt, sind erstmal liegen geblieben. Todesstille am Telefon. Ich sage, ja, erst hatten wir Probleme mit Wasserschläuchen, das haben wir gelöst und dann ist er einfach ausgegangen. Einen Fehler haben wir aber gefunden, weil das ist ja ein Rechtslenker gewesen, der zum Linkslenker umgebaut worden ist. Und wie oft, normalerweise, wenn man es richtig, richtig gut macht, kauft man einfach einen neuen Kabelbaum. Hier ist auch der Kabelbaum verlängert um die Ecke natürlich. Und dann gibt es eine
Mit
Verlängerung.
Stromdieben.
Ja, pass auf, gibt es eine Verlängerung mit einer fliegenden Sicherung unter dem Armaturenbrett, die alle Kabel rüber verlängert, also Zündkabel, alles läuft über eine Sicherung und die ist rausgeflogen, weil viel zu niedrig dimensioniert war und somit war das ganze Auto tot. Es ging nur der Warnblinker. Musste natürlich erstmal finden. Also Auto wurde wieder abgeschleppt, wieder zum Aston-Service, übrigens Top-Werkstatt. Die haben den Fehler gefunden. Und dann lacht er so, sagt er, na, Sie sind ja ehrlich, sag ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Und dann kam aber, ja, ich habe ein MGA, da ist das ähnlich, ich suche noch so ein Coupé. Und das ist genau der richtige Kunde für das Auto.
Ja.
Der am Telefon dann sagt, hat gelacht, sagt, ja, aber ist mir auch schon alles passiert mit meinem MGA.
Ja.
Also passt das passt
ja.
zusammen.
Ja.
Und den kann einfach keiner kaufen, der meint, okay, das Ding hat richtig Leistung, hat fast 180 PS mit diesem T-Mac-Getriebe. Ist
ja.
Übrigens, das schaltet wirklich. Das ist geil übersetzt auch, ne?
Das ist einfach ich
geiles find, Getriebe.
Mustang,
erster bis vierter Gang recht kurz. Und,
genau, und der fünfte mega lang.
Nee, wir sind fünfter Gang, Autobahn 120, 2.500 Drehungen.
Genau.
Geil.
Genau. Ne? Das ist mega mit
so,
dem, das ist toll.
Da kann keiner kommen, der meint, er kauft einfach einen schnellen MG. Das ist Quatsch.
Nee, genau.
Sondern muss leidensfähig sein und muss wissen, worum es geht und fertig aus. Ne? So.
Ja.
Nee, ich verkaufe auch gerne mein Auto nicht.
Ja, das habe ich halt gemerkt. Nochmal, das ist halt tatsächlich der Unterschied, ne? Weil der eine oder andere würde so ein Auto ausliefern, macht das Tor zu, macht sein Handy aus, fährt nach Hause
nee,
und sagt, alles klar. So. Und das ist dann hier schon eine andere Geschichte. Und dass mal was passiert mit so einem Auto und dass man auch mal liegen bleibt, das gehört dazu. Und egal, wie gut man ein Auto restauriert, egal, ob man an alles denkt, das kann ja manchmal nur... Das
ja, hier war es eine Sicherung,
ist ins
die wir nicht gefunden haben.
Ja, Mini-Kleinigkeit. Ja.
Die Sicherung, ich hatte die Sicherung dabei, weißt du? Aber da wir gar nicht wussten, dass die existiert und wo sie existiert, die hätten wir ja tauschen können. Ja, so.
Wir haben eine Zeit lange gehabt, dass wir aber wirklich 7, 8 Mal mit verschiedenen Autos, dass die Autos nicht liegen geblieben sind, aber nicht mehr gut gelaufen sind. Bei der Zündung ist ein Kondensator. Das hat man hier auch so
ja.
mal. Und die neuen gingen einfach kaputt.
Ja.
Auch, ich habe es selber gehabt, meine Schwiegerschwester hat es gehabt mit einer Pagode in Italien. Ist ein Teil von ein paar Euro. Und die neuen gingen einfach kaputt. Da haben wir eine Zeit lang, haben wir zwei verbaut, damit man nur den Stecker tauschen könnte.
Ja,
damit
cool.
Man, ja das haben wir, und die waren gute deutschen Hersteller, ich würde den Namen nicht nennen, aber die waren für einen
ja.
guten deutschen Hersteller. Und
naja, der hat sein Label.
Haben wir wirklich eine Zeit gehabt, bei verschiedenen Autos Kondensator kaputt.
Ja,
sowas gibt es auch, dass Neuteile nicht richtig gut sind oder neuen Batterien gehen auch kaputt.
Richtig.
Ja? Haben wir auch schon öfters erlebt.
Ja. Habe ich leider auch schon. Und man denkt dann immer, man hat tatsächlich was falsch gemacht, aber die muss eine Menge abkönnen. Das ist halt auch eine neue Batterie. Ne? So, dass irgendwann eine Batterie nach 10, 12 Jahren, wenn sie Kälte, Wärme hat, stirbt, ist normal. Aber,
ja, mit meinem Mini nicht. Seitdem ich den Mini habe, habe ich nie die Batterie getauscht.
Ja.
Weiß nicht, woran es liegt.
Nee.
Die wird auch nicht immer abgemacht.
Ich bin gerade noch liegen geblieben, Lamborghini. Aber ein Traktor.
Ah, ja. Huch, wie ja. kann man da denn liegen bleiben?
Kein Diesel.
Kein Diesel, ja. ja.
Wirklich wahr. Glücklicherweise bei uns auf dem Hof, aber ja, ja. Da gibt es ja keine Anzeige bei den Traktoren.
Muss man Stab nachgucken.
Ja, muss man nachgucken. Hatten wir natürlich nicht gemacht. Und auf einmal lief er nicht mehr. Ja. Da haben wir gemeint, was ist das denn jetzt? Aber das war kein Diesel.
Habe ich gesehen, die Bilder, total patiniert auch, ne?
Ja, da war schön. Also
sehr cool. Das
ist der zweite, was ich hatte. Ich habe den jetzt auch verkauft. Und ich mag die gar nicht, wenn die restauriert sind. Dann ist es alles orange und blau. Aber so mit das Patina finde ich super, cool. super toll. Und dann habe ich den aufgeladen, bin ich 30 Kilometer gefahren und dann habe ich die Bilder gemacht. Ich fand die Bilder auch schön, zwischen die gelben Blumen im Land. Ja. Also ich bin auch gefahren damit. Also meine Frau hat sogar, die jüngste Töchter, die reitet Pferd. Und meine Frau hat den Traktor sogar einen Monat täglich benutzt.
Nee.
Ja, weil ein Traktor, was wir da haben, ganz klein, der war kaputt. Und den Lamborghini hätte ich erwarten lassen, ein Dorf weiter, hat meine Frau den abgeholt, ist damit zu unserer Pferde gefahren und dann hat täglich den Traktor benutzt.
Super.
Ja. Oh, cool.
Ja, ist im Zweifel sogar noch lauter als ein aktueller Lambo.
Ja, ich benutze jetzt auch ein altes Auto. Mein Mini ist vollgepackt mit Sachen für meine Frau, für den Campingplatz. Ich fahre jetzt den Mini zum Campingplatz, da ist eine komplette Outdoor-Küche von Ikea drin und ein riesen Sitzsack vom
Fettball. Ach, deshalb, das Bild hattest du ja gemacht.
Ja. Und die Karre ist jetzt voll und das finde ich auch schön, dass wir unsere alten Autos benutzen.
Ja, super.
Ne? Und im Gegensatz zu mir, der hier mit dem EQS angerollt
kommt. Ne? Ihr kommt doch heute wieder mit dem EQS an, hier mit so
einer Regung. Ich wollte eigentlich mit meinem E500 kommen. Ich hatte dir ja Bilder geschickt, der ja jetzt so eine super Detailing-Aufbereitung gerade gekriegt hat. Mit allem demontiert und so.
Aber danke jetzt an Sebastian. Ist jetzt so detailed, dass man nicht mehr fahren kann.
Nee, er ist einfach noch nicht ganz fertig, weil der hat auch einen neuen Dachhimmel bekommen.
Ja.
Und die Schiebedachkassette muss noch eingebaut werden. Aber ich freue mich total, weil das Auto wirklich so gefühlt einmal refurbished ist, so was die Optik angeht. Obwohl der vorher auch gut war. Aber du weißt ja, wenn du dann wirklich einen Spezialisten ranlässt, das ist schon dann auch das Geld wert. Toll.
So, Alfons, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja,
ganz lieben Dank.
Nochmals vielen Dank für die Einladung und wir werden uns weiter auf Instagram verfolgen, was ich übrigens auch, das haben wir noch nicht erwähnt, auch ein gutes Medium finde für unsere Branche. Ja. Macht mich super viel Spaß. Dann sehe ich so ein bisschen, was du machst. Du siehst ein bisschen, was ich mache. Ja, und finde ich halt sehr gut. Und ich bedanke mich nochmals. Ich fand es schön, hier zu sein.
Kannst ja für unsere Hörer, die dir noch nicht folgen, mal sagen, wie du bei Instagram heißt.
Ach ja, das ist auch wichtig. Royal Classics. Ich habe einen schwierigen Nachnamen. Also ich werde es mal buchstabieren. Das ist Richard Udo Y Leonard und dann Classics. Da kann man mich finden.
Sehr gut. Da gibt es bestimmt jetzt noch einige Follower, die du dazu bekommst.
Okay. Kauf den iPhones leer am Wochenende.
Ja, genau. Guckt in euer Sparbuch.
Dann werde ich nächste Woche zurückkommen.
Ja, spielt Lotto, seht zu. Ne?
Wir haben schon gesagt, das nächste Mal müssen wir dich mal besuchen kommen, weil wenn ich diese Autos sehe...
Ihr kommt das nächste Auto bringen. Und
ihr habt einen Grund jetzt.
Ja, ihr nehmt die Mikros mit und dann machen wir das mal in Holland.
Sehr gut, sehr gut. Cool, klasse. Okay.
Danke. Ja.
Also, vielen Dank.
Bis bald.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin, macht's gut.